Manchmal ertappen wir uns dabei, wie wir plötzlich Sätze wiederholen, die wir von unseren Eltern kennen. Sei nicht traurig, stell dich nicht so an, ich zähle jetzt bis drei, zieh dir was Warmes an, sonst erkältest du dich oder auch, willst du wirklich noch einen Joghurt? Manchmal müssen wir darüber lachen, manchmal erschrecken wir uns ein wenig und manchmal geben wir uns dem Fatalismus jenes alten Spruchs hin, was du auch tust, du wirst wie deine Mutter oder dein Vater. So startet das Buch der beiden PsychoanalytikerInnen Cecile Lötz und Jakob Müller, in dem sie darüber schreiben, was uns solche Wiederholungen über unsere Psyche und unser Leben verraten. Wie bin ich geworden, wer ich bin? Und was gebe ich eigentlich an meine Kinder weiter? Darüber sprechen wir heute mit Cecile, die sich gemeinsam mit Jakob im Podcast Rätsel des Unbewussten, der Erforschung des Unbewussten, der modernen Psychoanalyse, Tiefenpsychologie und den Verfahren der Psychotherapie widmet und für den sie schon mehrfach ausgezeichnet wurden.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hi, schön, Hallo. Dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ja, jetzt bin ich schon wie meine Eltern. Oh Mann, ich denke es mir so oft. Also wirklich, ich glaube gestern erst wieder, ich sagte, oh, ich höre mich an wie meine Mama.
Ich glaube, das kennen wir wirklich alle, oder?
Ich glaube auch, das kennen wir alle.
Und eben, wenn man Kinder bekommt. Also ich muss sagen, bevor ich Kinder bekommen habe, natürlich gibt es Ähnlichkeiten und ich erkenne mich wieder und das ist ja auch schön. Aber dass ich das so häufig denke, das passiert, seit ich Mama bin, immer wieder. Oder es passiert auch meinem Mann, seit er Papa ist. Ja, warum? Ja. Warum ist das so?
Naja, weil wir, ich glaube, in unserem Kind ganz auf ganz intensive Weise uns selbst auch ein Stück weit begegnen. Also und ich glaube, das kommt da besonders stark wieder hoch. Und die Eltern, die sind ja auch auf eine gewisse Weise Vorbilder, im Guten wie im Schlechten. Und ja, und natürlich greifen wir dann auf Muster zurück, die wir von uns selber kennen. Also wie man mit schwierigen Situationen umgeht, glaube ich, in der Kindheit, das schreibt sich wirklich tief ein. Also als Therapeutin mache ich ja auch tagtäglich diese Erfahrung. Und das kann man, glaube ich, nicht so leicht, manchmal loswerden. Manchmal ist es ja auch was Schönes. Also es gibt ja nicht nur schlechte Sachen, die wir von unseren Eltern zum Glück übernehmen. Und ich glaube, gerade in so zum Beispiel Stresssituationen, da greifen wir auf das zurück, was uns bekannt ist. Und ja, machen dann genau dasselbe mit unserem Kind, obwohl wir es vielleicht mal dachten, dass wir es anders machen würden.
Und obwohl wir wissen, dass bis drei Zellen A, nichts bringt, B, überhaupt nicht sinnvoll ist und trotzdem erwischt man sich und weiß genau, es passiert auch gar nichts bei drei. Ja,
genau, was passiert eigentlich nach drei? Keiner weiß.
Ja, genau, machen sich ja die jungen Leute drüber lustig oder weiß irgendwer, was nach drei passiert. Weiß es wer.
Ja, aber das ist lustig, aber man kann ja, also da schwingt ja dann die Angst mit, ne, wenn wir uns erkennen und sagen, huch, jetzt habe ich genau das gemacht, was ich nicht wollte, schwingt ja schon die Angst mit, dass ich mein Kind kaputt mache dadurch, in Anführungszeichen. Ne? Und darum geht es ja auch in eurem Buch. Was macht zum Beispiel autoritäre Erziehung mit uns? Was geben wir, welche schlechten Muster geben wir vielleicht weiter? Warum ist das so? Und wie können wir gegen diese starke Prägung, weil das hast du ja gerade schon gesagt, ne? Gerade in Stresssituationen ploppt sowas auf, wie können wir da dagegen angehen? Ne? Und wir haben das immer wieder hier schon als Thema im Podcast, weil wir bedürfnisorientiert als Eltern leben und versuchen zu leben und das eben auch hier immer wieder Thema ist. Aber es ist eben so, dass wir und unsere Eltern noch stärker oft autoritär erzogen wurden. Und ich glaube, bevor wir so ein bisschen weiter reingehen, müssen wir trotzdem einmal noch, auch wenn unsere Hörerinnen vielleicht das schon öfter gehört haben, sagen, was macht denn autoritäre Erziehung, die wir dann vielleicht unbewusst und ohne uns gegenwehren zu können, weitergeben. Was macht die mit einem Kind?
Ja, also bei autoritärer Erziehung ist übrigens noch weiter verbreitet, als man denkt. Aber klar, unsere Eltern haben, glaube ich, da wirklich noch mal wahrscheinlich mehr abgekriegt. Aber es gibt auch viele Gesellschaften, in denen das ja noch sehr da ist. Und auch in unserer auch noch sehr stark. Deswegen ist ja auch die bedürfnisorientierte Erziehung, glaube ich, insgesamt so eine wichtige Entwicklung. Autoritäre Erziehung Also muss man ja erstmal sagen, das macht ja aus, dass jemand quasi davon ein Konzept ausgehend, das, was ich sage, das zählt. Unabhängig davon, was mein Gegenüber, beziehungsweise eigentlich mein Untergeordnetes, wer auch immer, es gibt ja immer sehr starke Hierarchien in dem Denken, denkt oder meint. Also die Perspektive des anderen in dem Sinne zählt nicht unbedingt, sondern die Autorität. Ist nochmal was anderes als strenges Erziehen, da kommen wir vielleicht noch gleich drauf, aber auf jeden Fall, ich glaube, dieser Aspekt des Autoritären, das ist schon mal ganz wichtig. Wer ist mir sozusagen gegenüber und wie soll ich meine Eltern sehen? Nämlich, dass sie das Sagen haben. Und das heißt aber auf der anderen Seite, dass Kinder lernen in einer autoritären Erziehung, mein Wille, der zählt nicht, der ist nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass ich gehorche, dass ich mich unterordnen kann und dass ich das mache, was gesagt wird. Das ist das Wichtige. Dann bin ich ein guter Mensch. Und das hat eigentlich weitreichende Folgen, also wenn man wirklich von wirklich autoritärer Erziehung spricht und eben nicht nur strenge, dass Menschen in Angst vor allem aufwachsen. Also autoritäre Erziehung hat auch viel mit Angst zu tun, mit Scham und Schuldgefühlen. Das sind, würde ich sagen, so die wesentlichen Gefühle, die in den Menschen eigentlich platziert werden, dass ganz viele Ängste aufkommen, wenn man etwas anders macht, als es vielleicht vorgegeben ist, dass man dann sofort falsch ist. Und im Buch unterscheiden wir da so drei große Kategorien. Das ist jetzt gar nicht abschließend, aber wir haben das versucht, ein bisschen zusammenzufassen. Man kann das auch mischen miteinander oder noch weitere hinzufügen. Wir sprechen bei autoritärer Erziehung davon, dass manche sich mit dieser autoritären Erziehung identifizieren. Das heißt, dass sozusagen sich dem gleich machen. Das wäre dann so der innere Kapitän. Also dass sie sich mit dem Kapitän identifizieren, selber ein Kapitän werden wollen, der bestimmt und der Vorgaben macht. Der Matrose, also wären Menschen, die eher sich unterordnen und das Gefühl haben, sie müssen auf jeden Fall die Anforderungen, die auf sie zukommen, von jedem erfüllen in irgendeiner Weise. Und dann gibt es noch den Rebellen. Der versucht ein bisschen sozusagen das System zu boykottieren, aber ist dabei gleichzeitig immer eigentlich noch auf das autoritäre System bezogen. Also er kann sich nicht wirklich frei machen. Ich würde sagen, der hat eine große Chance, sich davon frei zu machen, aber der ist letztlich immer noch eigentlich ganz stark in diesem autoritären System und bekämpft es im Grunde die ganze Zeit. Was aber nicht wirklich dann auch Freiheit ist. Und ich glaube, alle auf die eine oder andere Weise kämpfen aber eben genau mit diesen Gefühlen von Selbstunsicherheit, Perfektionismus zum Beispiel, das ist auch ein ganz großes Thema. Oder ja, Schwierigkeiten vielleicht auch eigene Bedürfnisse wahrzunehmen, weil es ja immer gezählt hat, was der andere wollte, nicht was, ob das innerlich zu mir gepasst hat. Ja, das ist jetzt mal so ganz grob. Ja.
Mhm. Perfektionismus dann im Sinne des Selbstschutzes, oder wie so, umso weniger Fehler ich mache, umso weniger bin ich angreifbar.
Ja, ganz genau. Ja, ja, ganz genau. Also es ist ja bei autoritärer Erziehung so, dass Fehler in der Regel in irgendeiner Art und Weise bestraft wurden. Mhm. Also das kann natürlich sehr starke Formen annehmen. Gewalt ist in der Regel auch ein Teil von autoritärer Erziehung, auch noch viel weiter verbreitet, als es so zumindest in den sozialen Medien so gehofft wird, glaube ich. Aber ja, in der Realität gibt es ja auch Studien dazu, dass Gewalt noch relativ weit verbreitet ist. Also dass man wirklich Angst vor auch körperlicher Strafe hat, aber auch emotionaler Strafe. Mhm. Also dass die Eltern nicht mit einem reden, das wäre vielleicht noch das Mildeste, aber dass sie auch vielleicht wirklich schimpfen oder einen irgendwie auf eine starke Weise entwerten. Und Perfektionismus schützt natürlich dann eine Gegenreaktion dafür. Also das Gefühl, wenn ich das nur alles richtig mache, dann kommen diese schrecklichen Momente nicht auf mich zu.
Und
also man wird im Grunde, aber bei Perfektionismus kann man sagen, da wird man sein eigener, man quält sich eigentlich im Grunde selbst damit, weil man sich ja dann selbst diese Aufgaben auferlegt, die einem früher mal vielleicht
auferlegt
waren. Ja, ich
habe auch gerade gedacht, das klingt, also es ist so anstrengend, so ein eigener Käfig, oder? Und in dem man nicht ausbrechen darf, weil draußen lauert die Gefahr. Und dann stelle ich mir das ganz, ganz anstrengend vor, für so einen kleinen Menschen das zusammenzuhalten und eigentlich sehr schnell erwachsen werden zu müssen, oder? Weil man diese kognitive Leistung, die im Perfektionismus drin hängt, ist ja immens.
Ja, sehr.
An was man alles denken muss.
Wir haben auch in dem Buch ein Beispiel mit einer Frau, die dann ständig prokrastiniert, also aber auch aus diesem Perfektionsanspruch unter anderem heraus, die zum Beispiel von ihrem Chef eine E-Mail erhält und tagelang nicht antworten kann, bis der schließlich nachfragt und ärgerlich wird und der das ständig passiert mit Aufgaben, weil sie so von diesem Anspruch besetzt ist, das perfekt machen zu müssen, dass sie gar nicht mehr darauf reagieren kann. Und dann eigentlich genau das passiert, was sie befürchtet, nämlich, dass sie dann in irgendeiner Weise gescholten wird. Ja, aber das kann auch also wirklich massiv innere Systeme, also sozusagen innerlich einen sehr blockieren. Also Prokrastination wäre auch so ein Aspekt.
Und ich denke, ich bin mir sehr sicher, viele, die uns jetzt zuhören, denken, oh ja, Perfektionismus kenne ich, schlechtes Gewissen kenne ich, Prokrastinieren kenne ich, ja. Aber es sind ja nicht nur unsere Eltern, die eine Auswirkung auf solche Dinge haben. Woran erkenne ich denn, ob meine Eltern tatsächlich autoritär mich erzogen haben oder einfach nur streng waren, in Anführungszeichen? Also wie kann ich das jetzt im Nachhinein rausfiltern? Weil das finde ich manchmal total schwierig. Also ich meine, ich habe ja auch Therapie gemacht, ich habe mich mit mir beschäftigt, aber das ist ja ein fließendes Spektrum ein bisschen. Ja, aber wie kann ich das für mich so ein bisschen sortieren, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie bin ich eigentlich erzogen worden?
Ja, also ganz wichtig, was ihr am Anfang gesagt hattet, also ich glaube, die Symptome sozusagen, also die Zeichen, die sagen noch nichts, also Perfektionismus sagt noch nichts darüber aus, wie man erzogen wurde. Mhm. Nur wenn man autoritär erzogen wurde, ist es umgekehrt, kann das eine Konsequenz davon sein. Mhm. Das macht es aber natürlich schwierig, weil man weiß es ja nicht, aber auch ich glaube auch, das ist ein wichtiger, dass der zweite Punkt, den du gesagt hast, das sind ja erstmal Begriffe und die sind fließend. Es gibt ja auch im Leben, also auch die Eltern sind komplex gewesen, komplexe Menschen. Vielleicht waren sie in einem Bereich autoritär, in dem anderen anders. Aber es geht ja erstmal so drum, vielleicht das im Großen und Ganzen grob zu verstehen. Also ich glaube, es gibt schon einen Unterschied zwischen autoritär und streng, gerade in der Hinsicht, was ich am Anfang meinte, inwiefern haben die Eltern sich wirklich als Autorität gesetzt? Also damit meine ich, gab es in irgendeiner Weise einen Austausch, eine Form von Beziehung oder nicht? Also, und ich glaube, das macht die autoritäre Erziehung schon sehr stark aus, ist, dass sie nicht wirklich in Kontakt mit dem anderen tritt. Das heißt, diese Autoritäre wird sozusagen absolut gesetzt. Und es ist schwer, mit der anderen Person in dem Sinne in eine Resonanz zu treten. Also wenn einem Grenzen gesetzt werden, dann kann das ja auch bei strengen Eltern gibt es auch Grenzen oder bei normalen Eltern gibt es Grenzen, hoffentlich. Ja. Bei uns allen. Aber inwiefern wurden die einem zum Beispiel erklärt? Oder inwiefern wurde trotzdem vielleicht ein Stück weit Verständnis für die Enttäuschung geäußert, die das ausgelöst hat? Oder inwiefern waren die Eltern davon dann nicht angekreidet, wenn man dann einen Wutausbruch hatte? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Also wie haben die Eltern sich dabei dann selber verstanden? Also wenn der Wutausbruch zum Beispiel gefolgt ist und die Eltern haben sich dann abgewendet und dann gab es keinen Kontakt mehr und die Strafe war dann quasi, ja, dann sollst du spüren, dass du hier nicht, also mit so nicht, so hören wir dich nicht. Wir stellen dich jetzt sozusagen in die stille Ecke oder in die emotionale stille Ecke und beachten dich so lange nicht, bis du wieder vernünftig bist. Dann ist es natürlich ein massiver Kontaktabbruch und versucht einen über diese Strafe sozusagen in ein bestimmtes Verhalten zu bringen. Dann, glaube ich, kann man wirklich von autoritärer Erziehung sprechen. Also wenn irgendeine Form von emotionaler oder körperlicher Gewalt angewendet wird, um das, was die Autorität sagt, durchzusetzen. Und da geht es nicht dann mehr um das Kind. Das wird sozusagen wie ausgeschaltet, würde ich schon wirklich fast sagen. Dann kann man, glaube ich, wirklich von der autoritären Erziehung im klassischen Sinne, wie sie klassischerweise gemeint wird, sprechen. Jetzt ist der Begriff natürlich, wird da trotzdem immer wieder verwendet und man kann ja auch autoritärere Formen auf eine andere Weise annehmen. Das ist ja, wie du sagst, fließend.
Ja. Und der Autoritätsbegriff wäre ja an und für sich nicht so negativ gemeint, oder? Es ist halt eine Führungsperson. Aber die Ausprägung dieser Erziehungsrichtung hat sich natürlich hat keinen guten Ruf gemacht für die Autoritäten.
Ja, ich glaube, man muss mal auch in Deutschland ganz besonders die Geschichte betrachten. Also das ist ja im Dritten Reich, also gab es ja auch diese autoritäre Erziehung, also Johanna Hara ist vielleicht ja einigen auch ein Begriff, euch ja mit Sicherheit. Und da ging es ja schon um letztlich schwarze Pädagogik, also wirklich Kinder auch zu beschämen oder wirklich mit Liebesentzug zu bestrafen, sie alleine in ein Zimmer zu schieben und sie dort auch wirklich alleine zu lassen, auch wenn sie schreien. Und ich glaube, das schwingt auch immer noch sehr viel da mit, also ein Erschrecken vielleicht auch darüber, was mit den Kindern damals gemacht wurde oder wie sehr man Kinder auch damals wirklich alleine gelassen hat. Da hat man ja erst in den, ja, also ist jetzt auch schon länger, aber also in den letzten Jahrzehnten, trotzdem ist das ja eine Entwicklung, wirklich angefangen, ein Gefühl für Kinder zu entwickeln oder sich auch in die Perspektive von Kindern hineinzuversetzen. Also es war ja gang und gäbe, Kinder lange, Säuglinge, ohne Narkose zum Beispiel zu operieren, weil man davon ausgegangen ist, die Nerven sind noch nicht so entwickelt, das macht denen nicht so viel aus und wenn, dann vergessen die das sowieso wieder. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und ich glaube, wenn man das daher denkt und eine Gesellschaft denkt, die vielleicht sich nicht so sehr in die kindliche Perspektive hineinversetzt, weil sie eine ganz andere Psychologie, glaube ich, auch hat von Menschen generell, auch sich selber gegenüber natürlich. Man muss auch sich selber gegenüber ein ganz anderes Verhältnis haben, wenn man so denkt. Dann kommt es uns, glaube ich, sehr gewaltsam vor. Aber das muss man immer im Kontext der Zeit auch und der Gesellschaft verstehen und auch, wie man mit sich selber umgeht. Also ich glaube, Eltern, die ihr Kind so schreien hören und die müssen sich ja selber auch hart machen und Gewalt gegen sich ausüben, um da nicht reinzugehen und das Kind hochzuheben. Das ist ja eigentlich das, was man intuitiv machen möchte.
Ja. Und das ist, glaube ich, eben auch, warum das so schwer ist, weil das bei uns so verankert ist irgendwie. Also das geht ja nicht dann, wir können ja nicht sagen, so, und jetzt machen wir es anders. Alles ist weg, alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, ne, das weiß man ja auch in der Psychologie mittlerweile, dass es sich weiterträgt. Und das ist ja genau das, also für mich ist es, glaube ich, eine der schwierigsten Sachen da, jetzt Cycle Breaker zu sein. Ne? Wir haben das ja schon öfter auch besprochen hier, dass man sagt, Mensch, wir müssen irgendwie so eine Doppelanstrengung machen, weil wir müssen unsere Erziehung nochmal brechen, also da ganz viele Sachen neu machen. Und natürlich ist es auch ein bisschen anstrengender, nicht immer die Autorität zu sein. Ne? Also das ist, immer miteinander in Gespräch gehen, Kompromisse zu schließen, andere Menschen zu sehen, das ist im Leben natürlich anstrengender, als einfach da durchzugehen und sagen, was ich mache, ist richtig, finde ich. Ja. Und ich glaube, es geht vielen so. Und wie kann man das schaffen? Womit können wir, okay, das ist viel zu große Frage, aber wie fangen wir an, diese Prägungen so ein bisschen hinter uns zu lassen, uns anders zu machen?
Ja, das ist wirklich eine große Frage. Also vielleicht kann man erstmal unterscheiden, also es gibt ja nicht nur da, wo wir es eins zu eins genauso machen wie unsere Eltern, davon gibt es auch genug. Es gibt ja aber auch, das ist vielleicht weniger bekannt oder hat man weniger ein Augenmerk drauf, wo wir uns trotzdem auf unsere Eltern sozusagen beziehen, aber versuchen genau das Gegenteil zu machen. Also gerade weil wir das erfahren haben, denken wir, jetzt mache ich genau das Gegenteil, ganz anders als meine Eltern, eigentlich mit dem Wunsch natürlich eben Cycle Breaker zu sein, also da auszubrechen. Das ist aber deswegen tricky, weil es eigentlich immer noch auf die Eltern bezogen ist. Also ich hatte neulich so ein Beispiel gehört, wo jemand nicht so viel Karussell fahren durfte oder gar nicht und dann dem Kind erlaubt hat, ständig Karussell zu fahren. Nur noch und da gar keine Grenzen setzen wollte, konnte, besser gesagt. Und mit dem Wunsch, aber dann sollte mein Kind alles kriegen, was ich halt nicht hatte. Und ich glaube, und das ist jetzt ein erster wichtiger Punkt, wo man das merken kann oder versuchen kann zu merken, ist, wo beziehe ich mich eigentlich gerade auf mein Kind? Wo geht es um mein Kind? Geht es bei dem Karussellfahren, wenn das jetzt die fünfte Runde fahren will, wirklich noch um mein Kind? Oder geht es gerade eigentlich um etwas in mir? Und dafür sensibel zu werden, weil das ist manchmal nicht so einfach überhaupt zu merken, dass wir auf unsere Eltern reagieren. Also wie jetzt in dem Beispiel, wo wir es ja eigentlich besonders gut meinen. Das heißt, es ist nicht nur das Offenkundige, jetzt schreie ich auch genauso rum, obwohl ich doch geduldig sein wollte, sondern auch sowas. Und ich glaube, für sowas sich zu sensibilisieren, generell, vielleicht kann man den Satz sagen, das sagen wir, glaube ich, auch im Buch irgendwo, reagiere ich gerade auf mein Kind oder meine eigene Vergangenheit, was ich eben gemeint habe.
Ich hatte da ein selbstbewusst bedürfnisorientiertes Beispiel mit dem Schlafen. Wenn man als Kind nicht bei den Eltern schlafen durfte und dann wenn man Eltern ist, unbedingt sagt, man macht jetzt Co-Sleeping, Familienbett oder so, habe ich auch gesagt, dann ist man immer noch, also dann versucht man den Zyklus zu durchbrechen, aber ist eigentlich immer noch bei sich und seinen Eltern, statt bei den Bedürfnissen dieser Familie. Passt für uns das Co-Sleeping überhaupt? Ist das für alle überhaupt gut? Oder setze ich hier nur gerade was durch, was ich als Kind so gern gehabt hätte, mir verweigert wurde und ich jetzt unbedingt geben will? Aber eigentlich stülpe ich was über, was für unser kleines System gar nicht passt. Also, finde ich richtig gut, ja.
Ja, finde ich ein super Beispiel. Ja, absolut. Schlaf ist auch noch sehr generell so ein interessantes Thema. Ja.
Zeigt sich auch noch mal viel.
Ja, sehr, ja. Ja, genau, weil beim Schlafen geht es ja auch um ein Stück weit ums Alleine sein können auch. Ne? Und dann setzt sofort die Frage an, wie konnte ich denn alleine sein oder wurde ich vielleicht zu viel alleine gelassen und möchte das Gegenteil und so weiter. Also ja, also ein sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall, auch loslassen und so.
Ich finde es auch total spannend. Ich habe gerade von Judith Holofernes von Wir sind Helden, der Sängerin, die neue Biografie gelesen, wo es so um ihre Kindheit geht. Und die ist ja so in Berlin-Kreuzberg in so der Kinderladenzeit aufgewachsen. Also wo dann komplett anti-autoritär und sicher auch ihre Eltern dann vielleicht manchmal gegen das gehandelt haben, was sie eigentlich gerade fühlen oder so, weil man dachte, wir müssen da auf jeden Fall, wir dürfen keine Grenzen setzen, wir müssen es echt ganz anders machen. Und das ist ganz spannend, weil sie dann aus Kreuzberg nach Freiburg ziehen und sie nennt ihre Mama halt beim Vornamen, weil das, ne, und so weiter. Und wo dann diese zwei Welten, weil Freiburg natürlich einfach noch ganz anders funktioniert in der Zeit, das fand ich total spannend, so zu lesen, wie das auch aus Kindersicht jetzt, also aus ihrer Sicht damals war, wie viel sie davon genossen hat, aber wie dann so zwei Welten aufeinander geklasht sind, die sie überhaupt nicht zusammengebracht hat. Ne? So dieses gar keine Autorität und plötzlich ist dann doch wieder sehr, sehr viel strikt und geregelt. Und daheim ist es aber ganz anders. Also das kann ich sehr empfehlen, auch als Lektüre, wenn man sich mit solchen Sachen auseinandersetzen will. Ne? Weil das natürlich auch so eine sehr auf die Eltern bezogene Art und Weise war, zu sagen, wir machen jetzt alles ganz anders. Nicht nur eine Sache, nicht nur das Karussell, nicht nur schlafen, sondern wir machen alles komplett ganz genau anders.
Mhm. Ja, spannend, ja. Zeigt aber auch nochmal, wie viel Kinder schon von ihrer Umwelt wirklich auch wahrnehmen und aufnehmen und wie wichtig auch, also jetzt zum Beispiel, wenn man irgendwie vielleicht eine Migrationsgeschichte hat oder sowas, also wie wichtig das, oder was für einen Unterschied es machen kann, wenn man in der Familie etwas vielleicht ganz anderes erlebt, als außen in der Gesellschaft gelebt wird. Dass das nochmal ein ganz eigenes Problemfeld, sage ich mal, oder Konfliktfeld öffnen kann.
Genau, weil man weiß ja gar nicht, woran soll ich mich dann halten, wenn überall andere, also komplett andere Regeln gelten. Wie soll ich da meinen Weg finden?
Ja, genau.
Und ihr sprecht, also wir haben jetzt mit Begrifflichkeiten schon erst die autoritäre Erziehung, wir haben die bedürfnisorientierte, jetzt habe ich die anti-autoritäre nochmal mit reingebracht. Ihr sprecht im Buch auch viel über behavioristische Erziehung und das fand ich ganz spannend, weil ich glaube, dass es auch vielen da wie mir geht, die sagen, das ist aber ein relativ neuer Begriff, da kann ich mir noch gar nicht so viel drunter vorstellen. Magst du da auch nochmal drauf eingehen, worum geht es da und warum ist es für euch so zentral?
Ja, also behavioristische Erziehung, der ist wirklich neu, den haben wir sozusagen erschaffen. Ja. Deswegen kommt er einem auch so unbekannt vor. Behaviorismus allerdings der Begriff nicht. Also der kommt aus der Psychologie. Und wir haben das sozusagen kombiniert mit der Erziehung, weil wir einen Begriff gesucht haben, der die Erziehung der 90er Jahre, so also ungefähr Pi mal Daumen, beschreibt.
Das passt gut.
Ja, unsere. Ja.
Jetzt gerade überlegt so, natürlich. Ja, da waren wir alle ein bisschen Pavlovscher Hund, ja?
Ja, genau. Ja, oder? Es passt.
Das passt wirklich, ja. Entschuldigung, aber jetzt
abholen, genau, was das mit diesem Hund auf sich hat. das ist nämlich also ein Begriff aus der Psychologie und da geht es eben, also Behaviorismus übersetzt ist ja also Verhalten, da geht es ums Verhalten. Und man hat zu einer bestimmten Zeit in der Psychologie gesagt, also Anfang, also der 1920er Jahre, also wirklich Anfang des 20. Jahrhunderts. Das hat sich eine Weile gezogen. Und man hat eben gesagt, eigentlich kann man sozusagen über das Innere des Menschen ja gar nichts aussagen. Da kann man immer nur spekulieren und Hypothesen bilden. Aber wirklich Wissen, sozusagen harte empirische Fakten, die können wir aus dem Kopf ja nicht ziehen. Das heißt, der Kopf ist so eine sogenannte Blackbox, hat man das dann genannt, also eine schwarze Box. Wir können nicht hineinschauen. Aber was wir beobachten können und woraus wir was ableiten können, ist ja das Verhalten, das, was sich äußerlich zeigt. Und dann gab es unterschiedliche Experimente, also jetzt um das mit dem Pavloschen Hund zum Beispiel zu nehmen. Da ging es darum dann, dass man dem Hund immer Futter präsentiert hat und dazu eine Glocke geläutet hat. Und mit der Zeit haben sich diese beiden Reize, nennt man das dann, miteinander verbunden. Und dann hat es irgendwann gereicht, nur die Glocke zu läuten und der Hund hat bereits gespeichert. Und jetzt sagt man, man hat den Hund konditioniert, eben auf dieses Glockengeräusch schon zu reagieren und einen Reiz auszubilden. Das ist das. Und das geht aber, also das geht noch viel weiter, das ist ein ganz komplexes Thema. Aber im Grunde geht es darum, um es vielleicht mal ganz herunterzubrechen, zu versuchen, gewünschtes Verhalten oder eben durch Belohnung in der Regel, durch Belohnung zu formen und häufiger hervorzurufen und unerwünschtes Verhalten durch Bestrafung verschwinden zu lassen. Eben durch Steuerung, indem man zum Beispiel, also jetzt so ganz blöd gesagt, man kriegt ein Bonbon dafür, dass man gut gerechnet hat, dann hat man Lust, immer mehr Mathe zu machen und kommt in die stille Ecke, wenn man vielleicht rumgeschrien hat und sich nicht benommen hat. Dann, und so wird man über die Zeit eben, war die Vorstellung, dann könnte man Kinder formen. Und das war zum Teil wirklich sehr extrem, also dass man, ne, dass manche Forscher wirklich dachten, sie könnten so ein Kind erschaffen im Grunde und zu dem Erwachsenen machen, den man sich im Vorfeld vorgestellt hätte. Das ist inzwischen revidiert, ein Glück. Das glaubt man nicht, dass das so einfach funktioniert. Und ein Glück funktioniert der Mensch auch nicht so. Und jedenfalls, wir haben das aber für die 90er Jahre diesen Begriff genommen, weil da ja schon noch ganz viel, und das ist auch bis heute noch, also ich würde sagen, das ist so vielleicht sogar noch die Haupterziehungsmethode bis heute, weil unsere ganze Gesellschaft hin daraufhin, denke ich, angelegt ist, ist zu versuchen, über diese Belohnung und Bestrafung oder das Ausbleiben von Belohnung Verhalten zu formen. Wir kennen das, also glaube ich, alle aus Social Media, das mit den Likes zum Beispiel. Mhm. Ja, dass wir anfangen, bestimmte Sachen vielleicht mehr zu posten, weil wir merken, das erzeugt Likes. Das ist eigentlich im Grunde schon so eine bestimmte Form von Verhaltensformung. Was wir auch alle kennen, ist zum Beispiel die stille Treppe, vielleicht noch aus der, ich weiß nicht mehr genau, wie die Sendung hieß, Super Nanny oder so ähnlich.
Ja,
ja.
Genau.
Wobei ja, RTL also von Katja Saalfrank, die macht ja, also die ist ja in eine ganz andere Richtung gegangen, die sei ja gar nicht oder gar nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Teil der Sendung auch war. Also, dass man gedacht hat, wenn man Kinder dann in die stille Ecke stellt, dann benehmen sie sich irgendwann wieder so, wie man es gerne hätte. Das heißt, es geht ganz stark von dem Gedanken aus, man könnte das Kind in irgendeiner Weise steuern und formen, indem man ihm sozusagen Anreize setzt. Und das lässt aber ein bisschen auch außer Acht, letztlich, was eigentlich ein Kind innerlich fühlt. Also warum verhält es sich eigentlich gerade so? Was bringt ein Kind gerade dazu, vielleicht so auszurasten? Was steht dahinter? Und das kennen wir vielleicht auch noch viel aus unserer Erziehung. Ich würde sagen, wir sind ja so eine Generation, wo dann vielleicht Verhaltenspläne und Verstärkerpläne mit den Eltern gemacht wurden. Also so bestimmte Pläne, wie man jetzt lernt und Belohnungen dann. Dann kriegst du 5 Euro oder sowas, mehr Taschengeld, wenn du jeden Tag deine Hausaufgaben jetzt machst. Aber eigentlich, man kommt nicht wirklich, ist nicht wirklich in Kontakt mit seinen Eltern gekommen. Mhm. Weil es nicht wirklich um den Austausch, nicht wirklich um das Innere ging.
Ich bin 92 eingeschult worden und ich denke so krass bei diesen Sachen an meine Grundschulzeit. Wir hatten Fleißbildchen und wir haben Stempel bekommen für gute Sachen und für 10 Stempel einen Sticker, den wir außen aufs Heft kleben durften. Und Sticker waren ja damals die heiße Währung. Das war echt, und wir hatten eine Mausefalle an der Tafel, das war so ein Eck von der Tafel, wurde aufgezeichnet, da wurde, wer sich schlecht benommen hat, das da reingeschrieben, für alle sichtbar. Wenn man sich aber im Laufe des Vormittags wieder rehabilitiert hat, wurde man ausgelöscht und wer am Schluss noch stand, der musste halt eine Strafarbeit machen. Und ich stand da einmal drin. Ich war wirklich ein sehr braves, angepasstes Kind eigentlich. Und das hat, das bis heute weiß ich, dieses Gefühl da noch zu stehen. Also es ist wirklich, das ist über 30 Jahre her, aber das ist so krass, noch mit drin an diesem Pranger zu stehen. Und deswegen ist das für mich, und ich glaube, das ist heute in Schulen, ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch Schulkinder, diese Verstärkungssachen und so, die Bestrafung vielleicht nicht mehr so, dass das noch so krass auch funktioniert. Da gibt es Sterne und Stempel und Listen und da denke ich mir immer, krass, was wir damals für einen Stress auch hatten in der Schule, dass wir möglichst viele Stempel und möglichst wenig da drin standen und
furchtbar. Also, aber ich denke auch, was für eine Beschämung, ne? Also da erinnert man sich bis heute dran und das ist, ich glaube, auch so ein Gefühl von irgendwas Ungerechten. Also du sagst ja auch, du warst immer brav, ja, dann wird man da so, also, oder selbst wenn nicht, ich meine, das sind einfach so starke Beschämungsmechanismen, die mit sowas auch funktionieren. Das ist ja dann im Grunde die Bestrafung. Und das soll dann dazu führen, dass man das Verhalten nicht zeigt. Ich glaube, dass das eigentlich vor allem ein Gefühl von Ungerechtigkeit und nicht gesehen werden produziert. Und dann passt man sich zwar äußerlich an, aber innerlich ist man ja überhaupt gar nicht auf einer Seite.
Ja, oder die, die halt immer drin standen, die dann irgendwann aufgegeben haben. Und da hat eben keiner, weil deshalb dachte ich gerade, als du gesagt hast, keiner hat gefragt, was ist da eigentlich dahinter? Ich weiß die Namen bis heute, ne? Es waren 2 Thomasse, die standen da immer drin. Was war eigentlich bei diesen Thomasen los? Und natürlich war ich selber ja erst 6, 7 und habe dann nicht sagen können, Mensch, lass uns da mal hinterfragen, was ist denn bei denen eigentlich los? Aber jetzt so mein Erwachsenes, ich sage, wieso hat denn da keiner mal gefragt, warum die sich immer so auffällig verhalten und was da dahinter steckt? Und hat denen ja auch nie die Chance gegeben, es dann anders zu machen, weil die dachten irgendwann, wenn ich da drin stehe, dann kann ich ja auch, ist ja auch egal. Die hatten ja gar keinen Spaß mehr an der Sache.
Ja, ja klar, ja, genau, da schließt man dann eigentlich auch Menschen damit aus, also da in dem Falle dann vielleicht, ja.
Und das zeigt ja auch gut, wie Strafen und aber auch Belohnung eigentlich funktionieren müssten. Sie müssen sich dauernd steigern, um noch zu funktionieren, oder? Weil wenn ich immer die gleiche Strafe kriege, ja, tatsächlich kann ich mich irgendwann gewöhnen daran, dass ich halt immer noch mal die Extraarbeit machen muss oder so. So, also irgendwann sage ich, ja, okay, ist halt so. Dann muss derjenige, der mich bestraft, noch eins obendrauf legen, damit ich wieder mein Verhalten anpassen will. Also da ist man ja dann im kompletten Teufelskreis drin.
Ja, ja. Ja, und ich glaube, es zeigt ja auch wirklich, dass das eine methodische Art ist, Beziehung aufzunehmen. Oder man möchte eigentlich fast gar nicht von Beziehung sprechen, weil es ja eigentlich keine wirkliche Beziehung ist. Eine Beziehung beruht ja auf Austausch und zu hören, was jemand anderen gerade bewegt. Und das hat so was Methodisches. Also man wendet etwas an, aber man sieht eigentlich den anderen ja gar nicht wirklich. Also wie du es jetzt auch mit diesen Thomasen beschrieben hast, wer waren die eigentlich? Also darüber erfährt man wenig. Man erfährt, dass die da auf diesen Boards standen, aber man weiß ja gar nichts, wer die waren und ob das vielleicht gute Gründe hatte, dass die vielleicht nicht still sitzen konnten oder wie auch immer reingerufen haben.
Ja. In diesem Schulkontext ist es halt, es ist natürlich auch eine große Herausforderung, vor einer 30-köpfigen Klasse zu sitzen und Beziehungen aufzubauen. Ne? Also deswegen glaube ich, dass diese Methoden im Schulkontext so Fuß fassen konnten, auch nochmal, weil das ja was anderes ist. Aber sie sind eben auch privat dann. Also das, was ihr eben beschreibt, in den 90er war das schon eine Methode, die überall stattgefunden hat. In der Schule hat sich, finde ich, sehr manifestiert.
Ja, ja, und da hat sich's auch sehr stark gehalten. Aber ich glaube, wie gesagt, ich meine das auch generell für eine Gesellschaft. Es ist natürlich eine Art und Weise, große Massen zu organisieren, irgendeine Art und Weise. Trotzdem kann man ja hinterfragen, ob man so als Gesellschaft sich organisieren möchte und ob es nicht andere Wege gibt. Ja, aber ich glaube, das ist ein Versuch, irgendwie mit Kindern mit 30 oder noch größeren Klassen umzugehen, mit vor allem sehr unterschiedlichen Kindern. Dass man da versucht, irgendein System zu finden. Man könnte es ja auch autoritär lösen wiederum. Also es ist ja schon nochmal auch ein Fortschritt, kann man vielleicht sagen. Aber letzten Endes, glaube ich, übersieht man halt den Einzelnen. Und ich glaube, man kann schon auch wirklich andere, da gibt es ja auch gute Beispiele, finde ich, da sind auch die positiven Seiten von Social Media, wo man sehen kann, dass Pädagogik auch ganz anders gelebt werden kann, trotz großer Klassen. Mhm. Aber das gibt's überall, also auch in der Psychologie, in der Psychotherapie, also in Psychiatrien oder so, wo ich sehe, dass Menschen wirklich so abgefertigt werden. Also gibt's also zum Glück ja auch immer wiederum dann andere Psychologinnen und Psychologen, die dann was ganz anderes versuchen. Aber man hört trotzdem immer wieder diese Geschichten, wo jemand irgendwie eben nach Punktesystem zum Beispiel sich Belohnungen in der Psychiatrie erarbeiten konnte. Das finde ich also schwierig, sag ich mal, gerade im psychologischen Kontext.
Aber jetzt muss ich mal fragen, wenn ich mit zwei Fachfrauen hier spreche, die Verhaltenstherapie macht ja im Grunde, nutzt sie ja diese Art und Weise, oder wie unser Hirn funktioniert. Also wenn ich jetzt gegen Angsterkrankungen mich immer wieder einer bestimmten Sache aussetze, aber das ist was anderes, weil ich da helfen will.
Nein, das ist was anderes.
Ich wollte gerade auch sagen, ich möchte gern für die Verhaltenstherapie heute ein bisschen in die Bresche springen, weil es gab schon dann auch noch die kognitive Wende in der Verhaltenstherapie, wo dann die Gedanken mit in diese Reizschemata reinkamen. Also dann war es nicht mehr nur Reizverhalten, sondern dazwischen wurden dann Gedanken geschalten. Also was denkt sich die Person, wenn der Reiz kommt, und welches Verhalten wird dann ausgelöst? Und inzwischen gibt es noch den Organismusfaktor. Das ist deine Prägung, Vergangenheit, Gefühle, die du mitbringst, musst Schemata, also diese Reizkette, die Skinner noch sehr kurz gezeichnet hat, Reizreaktion, also Stimulusreaktion, so, die ist inzwischen länger geworden. Also die heutige Verhaltenstherapie ist nicht mehr rein Glöckchen klingeln oder Sticker verteilen, sondern okay, da wird auf Gedanken eingegangen, da wird auf Gefühle eingegangen. Sie arbeitet immer noch mit natürlich Exposition und teilweise auch eben solchen Verstärkerplänen, wie man es aus der Suchttherapie kennt, wo man dann Marken bekommt, die sich aber halt auch sehr bewährt haben, auch von den Wirksamkeitsprinzipien her, deswegen ist man dabei geblieben. Aber die Therapie an und für sich ist nicht mehr ein reines Reizreaktionsschema. Also das wollte ich nur kurz einwerfen. Nicht, dass jeder, der jetzt irgendwo Verhaltenstherapie sieht, denkt, oh mein Gott, da kann ich mein Kind nicht hingeben, da geht es nur um Bestrafung und Verstärkung, sondern das ist inzwischen auch sehr viel komplexer und auch durch neurologische Verfahren, die es heute gibt, auch hat sich sehr viel weiterentwickelt.
Ja, so, ja. Entschuldigung. Also finde ich ganz wichtig. Ich dachte auch gerade, als ich jetzt in die Psychologie-Richtung gegangen bin, dachte ich, oh, nicht, dass das missverstanden wird, weil das, was du sagst, das ist ja auch ganz anders geworden. Ich halte übrigens sehr viel von Expositionstherapie. gut, ein ganz anderes Thema, aber.
Ich auch. Aber ist super. Ich bin in den Genuss von Verhaltenstherapie gekommen und hilft sie auch. Deswegen.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja, okay, jetzt haben wir ganz weit ausgeholt, aber ich wollte es einmal klarstellen, nicht, dass man dann denkt, dass das generell irgendwie schwierig wäre. Ja. Ne? Jetzt vielleicht zum Schluss nochmal, ne? Weil es ist jetzt, also wir haben sehr viel gelernt, wir haben jetzt auch gelernt, wie wir vielleicht in den 90ern aufgewachsen sind, mit welchen, was da viel im Hintergrund war, eben wie man versucht hat, uns zu formen, und das möchte ich nochmal sagen, dass das in den allermeisten Fällen auch nicht bösartig war, sondern man dachte ja eben, super, da haben wir was verstanden in der Psychologie, das setzen wir um, und auch unsere Eltern haben gedacht, Mensch, das ist ja super, das ist eine gute Möglichkeit zu erziehen und da können wir vielleicht was richtig machen. Also das ist auch meine Lehrerin, die ich sehr, 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 sehr schätze noch, die ist jetzt schon über 90, ne? Aber gibt es immer noch. Und die hat ja auch das nicht gemacht, um uns irgendwie zu beschämen. Das ist vielleicht passiert, aber es war ja nicht ihre Intention. Ne?
Und man sieht auch eine Entwicklung, oder? Wenn wir ganz weit zurückschauen, sehen wir einen Rohrstock in der Schule, oder? Oder die Kanthölzchen, auf denen man knien musste. Da gibt es bei uns noch ein Museum, wo man das ausprobieren kann. Ja. Und da sind wir schon bei Stickern. Und, also ich glaube, Sie haben ja schon gedacht, Sie machen es besser,
Sie
sind
auf dem richtigen
Weg. Oder haben es auch besser gemacht. Und wir gehen jetzt halt noch einen Schritt weiter.
So, jetzt genau, und jetzt würde ich gerne zum Abschluss fragen, wie wir Kinder der 90er, also ich meine, wir haben natürlich Hörerinnen, die nicht alle in der Mitte der 80er geboren sind, aber viele. was können wir daraus mitnehmen aus dieser Zeit als Erkenntnis über uns und unsere Elternschaft aus diesem, sag ich mal, Reizreaktionsmuster, mit dem wir ständig konfrontiert waren?
Ja, also erstmal auch, was ihr gesagt habt, ich glaube auch diese Entwicklung, diese, man kann vielleicht sagen, Psychisierung, die stattgefunden hat, ich glaube, die muss man auf jeden Fall festhalten. Ja, also das ist natürlich was ganz anderes, ob man einen Sticker nicht erhält, als wenn man mit dem Rohrstock geschlagen wird. Da ist ein, glaube ich, wirklich enormer Unterschied. Und deswegen, ja, also ich glaube, diese Entwicklung ist sehr wichtig. Wie wir das jetzt, also ist damit gemeint, wie wir es in uns selber sozusagen die Folgen darin spüren können von
genau,
so behavioristischer Erziehung.
Wie wir das auch als dann als Mutter jetzt in unserem Fall, was das mit uns macht und wie wir da vielleicht ein bisschen sensibel dafür sein können auch.
Ja, ja. Also ich glaube, was es mit uns macht, ist dieses nicht so richtig oder Schwierigkeiten haben, mit uns überhaupt in, mit uns selbst innerlich in einen Kontakt zu kommen oder in ein Spüren, weil wir uns ganz schnell sozusagen selber methodisch behandeln. Also ich glaube, dieser ganze Trend um Selbstoptimierung zum Beispiel, der ist ein gutes, also der ist eigentlich ein gutes Bild dafür oder Beispiel dafür, wo man sich selber, wo man eigentlich mit sich selber aus der Beziehung heraustritt und versucht so wie an einer Maschine bestimmte Sachen an sich zu tunen oder wie an einem Auto oder so. Das hat aber, das, dann ist man nicht mehr, glaube ich, wirklich so richtig in diesem Kontakt. Und ich glaube, dafür können wir vielleicht hellhörig werden oder sollten sensibel werden. Wo fällt es uns schwer, in diesem Kontakt mit uns selber zu sein? Und wo wollen wir, wo sind wir sozusagen auf so eine bestimmte Leistung hin orientiert oder auf ein Verhalten hin orientiert? Wo machen wir etwas um zu? Ich glaube, diese Wenn-Dann-Sätze, wenn ich jetzt das mache, dann, das sind, glaube ich, auch so Hinweise in einem selber, wo man sich vielleicht irgendwie auf diese, sag ich mal, methodische Art und Weise behandelt. Und ich glaube, dass es bei vielen von uns aber genau ein Suchen danach gibt. Ich denke, die bedürfnisorientierte Erziehung ist auch schon ein Suchen nach diesem Kontakt auch zu sich selber, nicht nur zu seinem Kind. Und ich glaube aber, dass es sehr schwierig ist für uns, da auszubrechen und auch nicht in der bedürfnisorientierten Erziehung letztlich wieder in was Behavioristisches zu verfallen, nur verdeckter, weil wir vielleicht bessere Worte verwenden und es dann so irgendwie so viel besser verpackt aussieht, aber im Endeffekt doch wieder so ein letztlich verstecktes behavioristisches Verhalten dahinter steckt.
Du meinst, wenn wir Konsequenzen sagen und Strafen meinen?
Zum Beispiel. Das ist ein sehr gutes Beispiel, ja.
Ich dachte auch gerade ganz arg dran, weil wir das immer wieder hören auch und lesen und mit unseren Hörerinnen im Kontakt. Ich muss mir Pausen verdienen, finde ich. Ja. Dieser Gedanke ist ja so ganz arg, ne? So, wenn ich jetzt 10 Fleißbildchen gesammelt habe, weil ich die Wäsche gemacht habe und die Hausaufgaben begleitet und in der Arbeit das und das erledigt habe, dann kriege ich als Belohnung auch die Stunde, keine Ahnung, beim Sport, auf dem Sofa, beim Spaziergang, im Schwimmbad, was mir halt gut tut. Das finde ich so ganz krass, diese Denke auch wie bei dieser Selbstoptimierung. Wenn ich das alles geschafft habe, dann kann ich mal was machen, was mir gut tut. Und das kann ich mir vorstellen, dass das auch bei uns so verbreitet ist, weil wir das eben gelernt haben, dass wir uns alles erst verdienen müssen, alles Gute.
Ja, super Beispiel. Ja, ich glaube, da steckt genau so ein Denken letztlich dahinter, ja. Und es bricht ja dann auch immer wieder hervor, also ohne dass wir das wollen, dann kommen ja doch diese Sätze, jetzt zähle ich bis 3 oder wenn du dich jetzt nicht benimmst, dann gehen wir vom Spielplatz oder sowas. Das bricht dann, glaube ich, hervor, weil wir haben es eigentlich unterdrückt in uns, nicht wirklich beiseite gelegt, sondern es schlummert schon noch die ganze Zeit. Und ich meine jetzt nicht, dass man mal sowas sagt, sondern wirklich, wenn es regelmäßig auftaucht, also dass es mal. Also ich glaube, da müssen wir eh auch weg davon, dass man, wenn man mal was macht, dass das dann ganz schlimm und traumatisch ist. Das ist ja so die Angst unserer Generation, denke ich, irgendwie diese Kinder schlimm zu traumatisieren. Also ich glaube, das viel Wichtigere ist, das ist vielleicht noch auch ein anderes Denken. Also ich wollte sagen, viel Wichtigere ist, zu versuchen, wenn Konflikte auftreten, in eine Art von Austausch mit dem Kind zu kommen. Also es ist ja altersgemäß, muss man immer ein bisschen gucken, wie das geht, aber dass man versucht, das wieder zu reparieren sozusagen. Weil, und das wollte ich jetzt als Zweites sagen, weil ich denke, wir können nicht verhindern, dass Konflikte auftreten. Ich glaube, das Bild wird häufig suggeriert, gerade bei missverstanden bedürfnisorientierter Erziehung, dass wenn man nur alles richtig macht und wenn man das Kind genug versteht und wenn man es genug begleitet, dass dann eigentlich die Konflikte gar nicht auftreten würden. Und das ist, denke ich, ein großes Missverständnis, was auch sehr viel Druck erzeugt und völlig unrealistisch ist. Weil diese Konflikte gar nicht zu vermeiden sind. Sie gehören dazu. Zur Beziehung gehören immer Konflikte. Und es darum geht vielmehr, dass man eben nicht Konflikte vermeidet, sondern konfliktfähig wird. Ich glaube, das ist ein viel wichtigerer Punkt, sodass das Kind lernen und sehen kann, aha, jetzt tritt es auf, jetzt streiten wir uns zum Beispiel, jetzt ist gerade was irgendwie echt schief gelaufen. Und so können wir aber auch wieder zueinander finden dann. Und dass dieser Bruch eben nicht ein Bruch bleibt oder überhaupt vielleicht so als tiefgehender Bruch empfunden wird, sondern als etwas, wo mal kurz was unterbrochen vielleicht eher wurde, pausiert sozusagen, und dann findet man auch wieder zueinander. Das ist, glaube ich, viel wichtiger.
Mein Sohn sagt immer, dass wenn wir streiten, dass dann kurz der Faden zwischen uns entweder dünner wird oder vielleicht sogar gerissen ist, und dann machen wir wieder ein Knötchen rein und machen es wieder ganz. Das finde ich auch so nett.
Ja, das ist schön. Und ich glaube, und da geht es ja dann, das finde ich auch schön, dass er das als Bild irgendwie so genommen hat. Ich glaube, da geht es ja dann auch nicht darum, bei einem Knoten sieht man ja auch, dass da etwas war. Das verschwindet ja nicht. Das wäre sozusagen unter dem Teppichkern, glaube ich. Zu versuchen, dass der Faden wieder genauso aussieht wie vorher. Nee, der ist ein bisschen anders geworden. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man aus Konflikten ja auch manchmal also was lernen kann, im besten Falle, und sich beide vielleicht danach ein bisschen anders verhalten. Man auch manchmal aber merkt, dass man unterschiedlich ist und man nicht zueinander kommt. Und trotzdem bleibt aber die Beziehung irgendwie auf eine gewisse Weise bestehen. Also ich will nur weg von diesem heile Weltbild, weil das gibt es auch nicht immer. Man findet auch nicht immer einen Konsens, das ist auch unrealistisch. Aber dass man trotzdem so als zwei Individuen da sein darf, das ist auch in Ordnung.
Ja, und da dann auch ein bisschen nachsichtiger mit sich sein als Eltern, oder? Eben, dass Konflikte sein dürfen und auch, dass wir nicht vielleicht jeden behavioristischen Grundgedanken aus uns rauskriegen können, weil auch die ganze Gesellschaft so aufgebaut ist. Wir gehen arbeiten für Geld. Wenn wir Gesetze brechen, werden wir bestraft. Das sind ja Grundfeste unserer Gesellschaft. Die sind behavioristisch. Oder das Drohen mit Strafe, damit wir uns an Regeln halten. Das so funktioniert. Und ich wüsste auch, also wir kennen noch keine Theorien dazu, wie das in dieser Größe vielleicht auch anders gut funktionieren kann, weil der Bundeskanzler kann nicht mit jedem in Kontakt und in Beziehung gehen, damit sich die Leute an Regeln halten. Aber prinzipiell, also, dass man da mit sich nachsichtig sein darf, weil das so in uns, also wirklich auch gesamtgesellschaftlich in uns drin ist, und wir können versuchen, das weniger zu machen und an manchen Stellen anders zu reagieren. Und wenn es doch mal wieder passiert, dann, wie du vorher gesagt hast, wenn es mal passiert, man sagt, okay, passt, ja, war jetzt nicht die beste Lösung, aber okay. Wenn es dauernd passiert, dass man es dann vielleicht wirklich sich auch genauer anschauen sollte.
Genau, und unsere Kinder sind ja auch eigene Wesen. Das wäre übrigens ja auch ein behavioristischer Gedanke, zu glauben, in dem, was ich mache, könnte ich mein Kind 1:1 beeinflussen und formen. Das wäre auch so ein verstecktes behavioristisches Denken. Sondern das sind eben eigene Wesen, die machen sich eigene Gedanken. Die werden uns vielleicht in 10, 15, 20 Jahren Dinge sagen und uns vielleicht auch sogar vorwerfen, wo wir denken, das habe ich ja überhaupt gar nicht vielleicht gemeint sogar. Also das habe ich mir nicht mal ansatzweise so denken können. Ich habe es aber auch ganz anders gemeint. Und ich glaube, da eben dann nicht in dieses Sprechen zu kommen von, ja, aber es war doch gut gemeint. Das waren dann wieder die Sätze unserer Eltern. Oder es war doch ganz anders. Aber dass man vielleicht da wieder in den Austausch kommt und sich interessiert dafür, wie hat das Kind es denn erlebt? Also vielleicht habe ich es eben halt ganz anders erlebt als das Kind. Und deswegen heißt es nicht, dass die Perspektive des Kindes aber weniger wert ist. Das ist, glaube ich, auch was ich ganz häufig in Therapien erfahren, ist gar nicht der Anspruch, oder das kann man ja auch von sich selber sagen, glaube ich, also außer jetzt bei sehr traumatischen Sachen, aber der Anspruch an die Eltern, dass sie perfekt sind und alles richtig machen und man total auf einer Linie mit denen ist, sondern dass man sich eigentlich von den Eltern wünscht, dass die, wenn es Konflikte gab, dass man mit denen darüber reden konnte und dass die einen auch irgendwie versuchen zu verstehen und sich mit einem auseinandersetzen auch und vielleicht dann daraus heraus sich vielleicht dann heute anders verhalten, dass das eigentlich viel wichtiger ist. Und ich glaube, sehr schmerzhaft wird es eigentlich dann an den Punkten erst, wenn Eltern das nicht machen, also wenn die sich in irgendeiner Art und Weise verschließen, sei es, weil sie die Perspektive nicht hören wollen, sei es, weil sie sich wirklich gar nicht anders verhalten, heißt ja im Grunde eigentlich nicht verstehen, was der andere gesagt hat. Und dass das eigentlich viel schwieriger ist. Und ich glaube, daran kann man für sich selber vielleicht eine Scheibe abschneiden, zu überlegen, wie kann ich das offen halten? Wie kann ich neugierig bleiben für mein Kind?
Finde ich wirklich super. Wird damit auch wahnsinnig gern rausgehen aus der Folge. weil ich glaube, dass es viele nachempfinden können, wie das dann als Erwachsener ist, wenn man versucht, mit den Eltern zu reden und zu sagen, so, das hat mir damals wehgetan oder das war schwer für mich. Und dann kommt da so ein, eigentlich so ein Wegwischen. Ja, habe ich aber gut gemeint oder war nicht so schlimm oder erinnerst dich nicht richtig oder was auch immer, so ein, wo man sich nicht gesehen und gehört fühlt. Und wenn ich das für mich selber mitnehmen kann, ich weiß, ich gebe gerade mein Bestes. Ich hoffe, dass das gut genug sein wird, mein Bestes. Aber ich gehe davon aus, dass mein Sohn irgendwann mal kommen wird und sagen, also das war nicht so optimal, Mama. Und da fand ich, das fand ich blöd als Kind. Und dass ich dann sagen kann, so okay, erzähl mir davon, wie war das bei dir? Und dann hoffentlich ihm das dann das geben können, was ich nicht bekommen habe, vielleicht in dem Fall. Also da dann dieses bezogen auf die Kindheit, vielleicht, also auf meine eigene Kindheit, dann aber vielleicht doch noch was Gutes hat, dass ich sage, okay, so möchte ich nicht sein und dann möchte ich den Raum aufmachen. Genau.
Ja. Ja.
Erzähl uns zum Abschluss noch kurz, wo man, also über dein Buch vielleicht kurz, wie es heißt, wo man es findet, wo es erschienen ist, was ihr vielleicht auch, was euer großes Anliegen damit war, vielleicht so ein kurzes, so eine Herzensbotschaft aus dem Buch, wo du sagst, deswegen wollten wir, dass es in die Welt geht und wo man dich findet, wenn man noch mehr über oder dich und dein Partner, also Co-Autor und Podcast-Partner
beides,
Jakob, erfahren möchte. Ah, okay.
Partner in Podcast und privat.
Ja.
Ja.
Okay.
Also das Buch heißt Jetzt bin ich schon wie meine Eltern und es ist bei Hansa Verlag, beim Hansa Verlag erschienen. Jetzt im März und eigentlich, was uns beschäftigt hatte, war, wir sind selber Eltern vor einigen Jahren geworden und es gibt ja unglaublich viele Ratgeber, Bücher dazu auf dem Markt und wir sind ja auch Psychoanalytiker und beschäftigen uns viel mit dem Unbewussten und uns hatte noch ein bisschen eben genau diese Perspektive gefehlt, die unbewusste Seite der Erziehung. Also wo wir etwas weitergeben, ohne es zu merken oder wo wir vielleicht ja eigentlich was anderes wollen und trotzdem etwas wiederholen. Und wie wir, und das hat uns dann beschäftigt, wie kann man denn sowas erkennen, wo man etwas macht, ohne es zu merken, dass man es macht? Und wie kann man sich vor allem aus diesen unbewussten Mustern lösen? Und darum dreht sich eigentlich das Buch. Und dazu greifen wir dann verschiedene Erziehungsstile auf, die eben, sag ich mal, sehr prägend waren. Es gibt ja auch noch mehr, aber die wir jetzt heute, über die wir heute auch gesprochen haben, um erstmal so ein Bild versuchen zu greifen, wie sind wir denn selber erzogen worden, sodass jeder sich mit sich selber auch auseinandersetzen kann, also auch wenn man keine Kinder hat. Wie bin ich denn erzogen worden und wie gebe ich das an andere weiter, nicht nur Kinder, sondern vielleicht auch in der Arbeit, was ich selber erfahren habe. Ja, und das versuchen wir in dem Buch zu schildern, auch anhand vieler Fallbeispiele, um das Ganze lebendig auch zu machen.
Ja, cool. Okay. Ich habe mir schon gedacht, mit Worksheets werdet ihr dann nicht arbeiten. Das ist nicht so Psychoanalyse.
Genau. Nee, wir machen es eigentlich ein bisschen, also in unserem Podcast ist ja auch, also wir machen, sind ja Podcaster auch und da machen wir unter anderem auch Fallgeschichten. Ich meine, die sind jetzt sehr, sag ich mal, die gehen sehr tief, das machen wir jetzt so im Buch so nicht, aber schon dieses am Alltag entlang. Also wir haben es auch jetzt nicht an psychopathologischen Beispielen, also nicht klinisch relevanten.
Okay.
In der Regel, manchmal taucht es auch ein bisschen in die Richtung, aber wir wollten so ein bisschen mehr vom Alltäglichen herkommen, die alltäglichen Probleme, wie zum Beispiel Prokrastinieren.
Ja. Ihr könnt das Buch auch gewinnen, wie immer, ne? Schreibt uns an info@mamafürsorge.
Genau. Vielleicht schreibt ihr uns einen Satz, wo ihr euch ertappt habt. plötzlich dachtet, oh, das war jetzt genau wie meine Mama, das war genau wie mein Papa. Das habe ich mir so angehört, oh Gott. Wenn ihr so einen Satz kennt, schreibt ihn uns gerne, wir freuen uns.
Genau.
Genau, der Podcast heißt
Rätsel des Unbewussten.
Rätsel des Unbewussten, klingt super spannend, könnt ihr auch mal reinhören. Wir verlinken natürlich wieder alles in den Shownotes und ja, genau. Freuen uns sehr, dass du da warst. Ich finde es eine super spannende Geschichte, das Unterbewusste da mit reinzunehmen. Du hast recht, das ist tatsächlich noch ein bisschen wenig. So in den Cycle-Breaker-Kapiteln kommt es ein bisschen mit rein, aber natürlich nicht aus so einer wirklich ganz unbewussten Perspektive heraus. Deswegen sicherlich eine sehr wertvolle Ergänzung auf unserem Weg des Cycle-Breakings. Kann man das da noch reinholen? Und, bist du in den sozialen Medien sonst auch noch unterwegs?
Ja, wir sind auch auf Instagram, auch Rätsel des Unbewussten. Da kann man uns auch finden.
Wer Videos schaut, mir fällt dauernd der Kopf.
Oder YouTube sind wir auch, fällt mir an.
Ah, YouTube auch, okay.
Also ja, ja, aber da nicht sehr regelmäßig. Aber da sind wir im Grunde, haben wir auch einen Kanal. Ja. Da kann man auch was finden.
Sehr gut, alles klar. Dann ganz viel Erfolg mit dem Buch und alles Gute für den Podcast. Ich höre bestimmt mal rein und ihr hoffentlich auch. Und dann schön, dass du da warst, Cecilia.
Ja, danke schön für die Einladung.
Danke, ciao.
Tschüss.
Tschüss.